Ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr euch heute Abend nochmal auf den Weg gemacht habt, dass wir uns einfach hier zusammen versammeln dürfen, im Namen von Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus und dem Heiligen Geist. Und dann habe ich rausgesucht den Wochenspruch. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist doch ein wunderbarer Text. Und da möchte ich einfach beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns eine Wohnung beim Vater vorbereitet hast. Wenn wir uns zu dir bekennen, dann dürfen wir wissen, dass wir in Ewigkeit dann bei dir sind. Und so wollen wir heute Abend auf das hören, was du uns zu sagen hast. Lass uns nicht nur Hörer sein, sondern zeige uns, was auch zu tun ist. Und hilf, dass wir uns selbst lieben können, denn nur so haben wir auch die Kraft für andere, da zu sein. So segne uns diesen Abend und sei mitten unter uns. Amen. Ja, wir wollen heute auf den Text hören, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Ich lese es nach der guten Nachricht. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus prüfen und stellte ihm die Frage: Lehrer, wie verdiene ich mir das ewige Leben? Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Mann antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinen Kräften und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Richtig, sagte Jesus, handle so und dann wirst du leben. Aber der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und fragte Jesus: Na, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus begann zu erzählen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie rissen ihm die Kleider vom Leib, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit. Er sah ihn und ging vorbei. Schließlich kam ein Mann aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und machte ihm einen Verband. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich um ihn kümmerte. Am anderen Tag gab er dem Wirt 2 Silberstücke und sagte: Pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, geh hin und mach es ebenso. Eine sehr bekannte Geschichte, die wir schon im Kindergottesdienst x-mal sicher gehört haben, wenn wir in den Kindergottesdienst gegangen sind, dann später im Konfirmandenunterricht vielleicht auch noch. Sie wird zitiert ja von Christen und auch von Nichtchristen. Und der Slogan, der barmherzige Samariter, ist mittlerweile zu einem geflügelten Wort geworden. Steht also auch in dem Stickebuch drin, geflügelte Worte, da kommt es also auch drin. Der Text beginnt mit einer theologischen Diskussion. Nun war Diskutieren unter den jüdischen Theologen eigentlich völlig normal. Da versuchte man dann die Fragen durch Verweise auf die Heilige Schrift zu beantworten und die eigene Meinung mit Bibelworten zu erklären. Die Geschichte, die uns da Lukas erzählt, beginnt eigentlich mit einer ganz anderen Thematik, als es nachher endet. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Euch kommt bestimmt die Frage auch sehr bekannt vor. Viele, viele Jahrhunderte später hat Martin Luther ganz genau die gleiche Frage gestellt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und es ist die Frage, bewegt sie uns auch, diese Frage? Vielfach leider nicht mehr. Das ist eine Grundfrage in der jüdischen Theologie und ehrlich gesagt, wenn man das so ein bisschen liest, denkt man, wieso fragt der so doof? Der ist doch ein Gesetzeslehrer. Der müsste das ja eigentlich sowieso wissen. Lukas schreibt ein bisschen eine Begründung dazu. Er stellte Jesus auf die Probe. Und Jesus hat es natürlich gleich gespannt, um was es da geht. Und deshalb stellt er dann die Gegenfrage. Also, was ich ganz toll finde bei Jesus, er nimmt ihn ernst. Er spottet nicht ihn und sagt, na hör mal, also, weißt, wozu hast du jetzt so lange studiert? Eigentlich solltest du jetzt wissen, was da drin steht. Ne? Sondern er nimmt ihn ernst, spottet nicht und geht auf ihn ein. Und der Gesetzeslehrer, der hat ja eigentlich so eine allgemeine Frage gestellt, so wie man ja das so vielleicht manchmal auch hinsagt. Aber Jesus ist ihm jetzt schon ein bisschen näher getreten und jetzt muss er ja Farbe bekennen. Er kennt sich ja aus, denn mit solcher Rückfrage hat er mit Sicherheit nicht gerechnet. Aber er zitiert die Kerngebote. Gottesliebe und Selbst- und Nächstenliebe. Jesus sagt richtig, handle so und du wirst leben. Blöd, diesem Jesus kommt man doch eigentlich irgendwo gar nicht bei. Deshalb, es ärgert ihn irgendwie spürt man das bei diesem Gesetzeslehrer, dass ihn das irgendwo ein bisschen mopst auch. Denn jetzt kommt die ganz provokante Frage, ja, wer ist denn mein Nächster? Er will wieder Abstand gewinnen zu Jesus, zu dem Fragen. Und Jesus ist ihm irgendwie auf die Pelle gerückt, wie man so schön sagt. Vielleicht muss man da noch ein bisschen was dazu erklären. Das Wort Nächster, also in der Originalsprache, bedeutet in der damaligen Zeit wie Glaubensgenosse oder Parteifreund. Das heißt also, das ist nicht so wie bei uns. Wir wissen mittlerweile, was und wer der Nächste ist. Also alle möglichen Leute, die uns begegnen, sind unsere Nächsten. Ob wir jetzt in der gleichen Partei sind oder in der gleichen Kirche oder wie auch immer. Aber das war damals eben nicht so, sondern das war dieses etwas Eingeengte. Und es war eben ein enger Kreis. Und das will Jesus, bricht das jetzt praktisch auf. Und deshalb greift er jetzt zu dieser Geschichte. Was mich eigentlich noch ein bisschen bewegt hat, ich weiß nicht, wer von euch beim DRK-Gottesdienst da war, neulich da war, bei dem Jubiläum vom Deutschen Rote Kreuz. Und ich fand es so toll, dass die Jugendlichen damals das so ein bisschen übersetzt sind in unsere heutige Zeit. Für diejenigen, die nicht dabei waren, will ich es nochmal geschwind erzählen. Zwei Jugendliche, die streiten und einer wird zu Boden geworfen und verletzt und der bleibt dann alleine liegen. Ein anderer Jugendliche mit Knopf im Ohr und Smartphone in der Hand geht vorbei, guckt ihn an, sagt, macht ein Foto noch, endlich mal was los hier. Der Nächste ist ein Arzt, der ist in Eile. Du liebe Zeit, ich muss zum Herrn so und so, der hat mich angerufen. Also für den habe ich jetzt keine Zeit. Bei dem ist auch nichts zum Verdienen. Da gehe ich also ganz schnell wieder vorbei. Das interessiert mich nicht. Und dann kommen zwei Halbstarke, wie man so schön gesagt hat, mit zwei Bierflaschen in der Hand. Denen hätte man vielleicht die Hilfe gar nicht unbedingt zugetraut. Und die rufen dann den Notarzt. Gut, darüber nachzudenken.
Ja, heute Abend die Geschichte, das heißt Geschichte, das Beispiel vom barmherzigen Samariter, wie du gesagt hast, ist ja sprichwörtlich. Und gerade bei so bekannten Texten sind wir doch auch immer wieder herausgefordert, genau hinzusehen, was sagt eigentlich der Text und was sagt er nicht. Gell, dadurch, dass es so volkstümlich, man oft redet vom barmherzigen Samariter, kommt auch immer wieder neu Inhalt dazu. Bei manchen Texten ist es ja wie so eine Lawine. Und auch in manchen Predigten, die man hier oder da mal hört, mal im Fernsehen oder so anguckt, fragt man sich manchmal, wie kommt er jetzt da drauf? Das steht gar nicht hier. Was auffällt, und ich möchte einfach ein paar Punkte, ein paar Beobachtungen so hintereinander weg nennen. Was auffällt, dass Jesus die Frage, die er gestellt bekam, wer ist mein Nächster, zurückgibt, aber anders formuliert. Das ist eine neue Fragestellung, die da auftaucht. Sie wirkt zunächst, wenn man oberflächlich drüber geht, ist das Gleiche, aber es macht einen großen Unterschied. Auch wenn wir uns fragen, wie das ist mit Hilfestellung, mit Helfer allgemein, wem soll man helfen, wem kann man helfen, da gibt es eine neue Fragestellung. Jesus fragt, oder die Frage kommt, wem kann ich der Nächste sein? Wem soll ich der Nächste sein? Die Frage, wer ist mein Nächster? Da gibt es viele Leute. Okay? Nimm die Leute Zollstock, ich weiß nicht, wie viele Leute da wohnen, da wird er doch nicht fertig mit den Leuten helfen. Äußerlich, innerlich, Seelennöte, Familientragödien. Bei mir drüben in der Fischbankstraße, da habe ich keine Chance. Gell, da bin ich 120 und noch nicht fertig. Wenn man die Frage stellt, wer ist mein Nächster? Wer ist mir geografisch nahe? Oder wen sehe ich 1000 Mal im Jahr? Verkäuferin beim Norma oder sonst irgendwas. Keine Schleichwerbung. Gell? Gell, irgendjemand, dem man x-mal begegnet. Ich bin ja kein Urdornstädter, aber ich kenne einen Haufen Leute, ohne dass ich weiß, wie sie heißen. Gell, die trifft so oft auf der Straße oder sie sitzt vor dem Edeka, aber ich weiß gar nicht, wer es ist. Die unbekannte Bekannte. Gell, wer ist mein Nächster? Jeder, der vor dem Edeka sitzt oder da am Wasser da vorne, da oben. Gell, wer ist mein Nächster? Wenn ich allen Ernstes so auch frage, wer ist mein Nächster, da verliere ich den Mut, weil ich schaffe das nicht, ja. Allein mein Block, wo ich wohne, sind wir 13 Parteien. Nicht politische, aber 13 Haushaltungen. Wie wirst du fertig? Wie weit soll die Hilfe gehen? Als Gemeinschaft, als Kirchengemeinde kann man sich die Frage stellen, ja, wer ist mein Nächster? Und es ist der Kirche bei allen Anstrengungen nicht gelungen bis zum heutigen Tag, alle Dornstädter glücklich zu machen. Ja, und Dornstädt ist wirklich keine Großstadt. Aber wenn manchmal 10 Autos hintereinander über die Hauptstraße fahren. Wie soll man das schaffen? Da wird man verzagt. Da berechnet man den Umfang der Not. Und dann sagt man, oh Herr, in jedem Haus ist etwas. Das muss nicht dramatisch sein. Das können schon Schulaufgaben sein oder solche Sachen. Wir werden nicht fertig. Man hat den Eindruck, wir verlieren uns vielleicht sogar, wenn man alles machen möchte. Deswegen die Frage, wem kann ich der Nächste werden? Da wird es ganz praktisch für uns. Da beten wir darum, Herr, führe mich, gib mir offene Augen. Wenn ich da oder dort jemand begegne, mach du mir das durch deinen Geist deutlich. Hier muss ich ein Wort sagen oder hier muss ich vielleicht Hand anlegen, irgendeine Hilfestellung zu geben. Oder ich rufe die 110 an oder irgendeinen Notarzt, je nachdem. Aber zeig mir das, wen du mir, wie mir so sagt, vor die Füße legst. Wo du mich darauf aufmerksam machst. Mein ganzer Straßenzug, mich darum kümmern, ganz, ganz, ganz schwer. Aber wenn ich sage, Herr, zeig mir, wenn der oder jener, dem ich begegne, und nicht einmal bloß in Dornstädt, allgemein, und dann gib mir ein offenes Herz für diese Person, zeig mir, wie ich helfen kann. Also zweierlei Fragestellungen. Die eine, die macht uns müde, die macht uns verzagt. So viel, das schaffen wir nicht. Wir werden ja auch älter. Gell? Ich meine, die Christen sind die Einzigen, die auch mal jünger werden. Gell? Jünger Jesu. Gell? Ich denke, jedes von uns, wir sind schon mal jünger geworden. Nicht bloß älter, jünger des Herrn. Aber es gibt auch Lebensabschnitte, da kann man gar nicht mehr sich um so vieles kümmern. Da kann es sein, man ist schon froh, wenn die Enkel wieder daheim sind. Gell? Ist klar, die Kräfte werden in der Regel nicht umfangreicher. Die Kräfte einer Gemeinschaft, die Kräfte einer Kirchengemeinde, von einer Landeskirche. Die eine Fragestellung, die lässt uns seufzen. Oh, was denn noch alles? Die andere Fragestellung, die ist hellwach. Herr, zeig mir, wo ich konkret, nicht prinzipiell, Elemiterhaus Nummer 12, sondern wo ich konkret hier oder da was sagen kann, was helfen kann, wo ich jemand wirklich was Gutes tun kann. In die ersten drei Wochen, wo die Margret hat können praktisch nichts machen, gell, wo, da kam ich fast an den Rand der Kräfte, gell, und da gab es einen Bruder im Herrn, der hat angerufen und hat gesagt, du, ich bringe heute Mittag Essen mit vom Giering. Gell. Und dann ist er gekommen und hat zwei Essen mitgebracht. Gell. Ich habe ja putzt und kocht und Margret pflegt und alles gemacht. Gell. Und was war das für eine Wohltat. Gell? Und in der nächsten Woche nochmal. Und uns war es gar nicht so gut. Gell? Nur zwei Portionen kriegt, das hat für uns zwei Tage gelangt. Gell? Wir sind nicht von Räubern zusammengeschlagen worden oder irgendwas. Wir waren da auch nicht halb tot. Aber was war das für ein Liebesdienst? Gell? Werde ich nie vergessen. Und das ist doch super. Also die Frage, wen legst du mir konkret vor die Füße? Ich denke, das ist, so ist für mich gewesen, der Zugang zu diesem Text. Weil wenn man, da brauchst du bloß der halbe Schwabo lesen, dann hast du so viel mitgekriegt von Elend, wie der eine, der mal Idea, das kennt er, gell, die meiste, der hat Idea abbestellt. Ich habe den Leserbrief gelesen, damals, schon viele Jahre her, der hat Idea abbestellt. Warum? Mein Herz macht nicht mehr mit. Hat er geschrieben, mein Herz macht nicht mehr mit. Was man da alles liest, an Zank und auch Verfolgung und tausend Sachen, da brauchst du eine gute Kuddel und viel Gebet, dass du das oft aushältst. Also ist für mich der Zugang hier, wem soll ich der Nächste sein? Nicht gleich ganz Dornstedt, nicht der ganze Kreis Freudenstadt, aber den Leuten, denen ich begegne und vielleicht merke, irgendwie die Kassiererin irgendwo in einem Laden, die, gell, die ist heute nicht sich selbst. Da kann man mal fragen, gell, wenn nicht gerade 10 Leute hinter einem schon wartet, gell, und, aber da kann man doch mal fragen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da auf jemand aufmerksam wird und man fragt, da brauchst du Zeit. Es gibt so viele Leute. Neulich bin ich unten gesessen, da Margit war beim Doktor vor den Bänkle vor der alten Volksbank. Bin ich gesessen, kommt einer daher. Da brauchst du bloß einen Satz sagen, gell? Und du sitzt und sitzt und sitzt. Und Margret ist schon vom Doktor wieder raus und steht daneben. Wann geht's endlich heim? Nein, es gibt viele offene Türen. Ob Gespräch oder auch in anderer Weise. Also das, finde ich, ist der Zugang hier. Da wird's persönlich. Da wird nicht einfach Bilanz gezogen, wie schlimm die Welt ist. Und wie viele Leute im Flecke wohnen, sondern hier geht es um die persönliche Führung. Was mir auch immer wichtig ist bei diesem Gleichnis vom Samariter, dass wir ja nicht in die Falle tappen, weil der Priester vorbeigelaufen ist und der Levit, dass wir sagen, die sind alle gleich, bis heute. Ja? Das ist Sünde, so zu reden. Wir sind im Unrecht, wenn wir sagen, da guck nach, die Priester, das war alles bloß oberflächlich. Gell, Gott bewahre, nie so denken. Oder typisch Levite, gell, die mit den Nase da oben oder irgendwie so. Das ist keine christliche Analyse. Der Priester ist halt vorbeigelaufen. Warum? Steht nicht drin. Man kann Beispiele suchen irgendwo durch das ganze Alte Testament durch, wie die schon immer waren, aber tun wir dem Mann deswegen Gerechtigkeit? Ich sage nein. Oder der Levit, ja? Oder wie oft neigen auch wir Fromme dazu, die Pharisäer zu schelten? Mein lieber Mann, da gibt es Pharisäer, da sind wir weltlich dagegen. Ich sage es ein bisschen übertrieben, ja? Die haben es zum Teil so ernst gemeint und wirklich auch theologisch reflektiert. War nicht alles richtig, was sie dann noch aufgestellt haben, aber vom Ansatz her dermaßen ein Ernst im Glauben, wo nicht jedes von uns heutige Pietisten so hat. Also auch dieses Gleichnis, bin ich überzeugt, lässt keine Pauschalurteile zu. Lässt keine Pauschalurteile zu. Auch nicht über den Samariter. Nicht alle Samariter waren so veranlagt wie der in dem Fall dieses Gleichnisses. Waren nicht alle so. Wir wissen überhaupt nicht, wer der Samariter war. Vielleicht hat er auch an Gott geglaubt. Vielleicht auch nicht. War er Samariter von der Herkunft her? Oder war es ein Zugreister, ein Fremdling? Wir brauchen gar nicht lang überlegen. Es ist unwichtig. Es ist nicht wichtig. Oder lang drüber zu spekulieren, ja, warum über die Bedeutung von dem Öl und dem Wein und warum war es ein Maulesel und warum zwei Silberstücke. Das ist alles vergebliche Mühe. Das ist nicht Auslegung, das ist Hineinlegung. Das bringt nichts. Es war einfach ein Mensch, der die Not eines anderen Menschen gesehen hat und der geholfen hat. Natürlich können wir uns fragen, von dem Verhalten des Priesters und des Leviten ausgehend, was kann uns heutige Leute vielleicht bremsen, Hilfe anzubieten oder das rechte Wort zur rechten Zeit irgendwo oder das rechte Kärtle, der rechte Kalender an die rechte Adresse bringen, was auch immer das ist. Da wird es dann praktisch und da kann jeder sich selber fragen, vielleicht gibt es auch in unserem Herzen hier und da Vorurteile oder Erfahrungen. Okay. Ich habe es mit Sicherheit schon mal erwähnt, auch wo ich hier in den Bezirk gekommen bin und man fragt, ja, warum kommt der Herr sowieso nicht mehr in Stund? Hat doch heute mal etwas gegeben, vor 15 Jahren. Ah, da kriege ich Gänsehaut, muss ich sagen. Ja. Oder manchmal, wie man so profan sagt, da kommt das Messer im Sack auf. Ja. Da werde ich grantig. Da war mal was vor 15 Jahren, aber immer fromm da. Die Gnade Jesu rühme, aber da auf einmal sind Leute nicht mehr da. Vielleicht ist es auch auf den Dörfern extra so ausgebildet. Ich komme ja vom Ausland her, von der Stadtarbeit. Da ist kaum jemand mit aber anders verwandt. Das hilft manchmal, wenn man das untersucht. Das ist so. Was bremst denn da? Vielleicht Bequemlichkeit. Und manchmal wird man auch auf dem falschen Fuß verwischt. Wo Margret die Hand hin in Freidestadt operiert, das andere noch in Oberndorf, die Schulter. Da sind wir gerade, ich bin hergefahren an die Bushaltestelle, soll man zwar nicht halten, aber was soll's, schnell gucken, schnell machen. Gell, ne? Margret rauskommen, gerade so, gerade auslaufen können von der Betäubung her, von der Narkose her. Da ist mit ihr ein Mann rauskommen aus dem Krankenhaus, der wiederholt wegen einem ziemlich hohen Alkoholspiegel im Krankenhaus war. Also nicht bloß leicht angeheitert, sondern lebensgefährlich. Und da war er dann nüchtern. Und er hat angefangen, uns das Leid zu klagen. Hat geheilt. Ich wiederhole das jetzt nicht, ich weiß auch nicht mehr jeden Satz. Erbarmenswürdig, gell? Ja, was er jetzt macht, ja, er ist dringend an der Hauptbahnhof nah in Freidestadt. Ihm ein eingeladen und untergefahren. Eigentlich hätte man jetzt eine Stunde mit dem Mann schwätzen. Ja. Da ist einfach nicht gegangen. Ja. Wenn Frau selber gerade aus der Narkose wieder gerade aus gucken kann, gell, und einfach schwach und irgendwie übel, gell, und sich bloß noch danach sehnt, nichts wie heim und ins Bett. Manchmal, da werden wir einfach gebremst, gell, da sind unsere Kräfte nicht ausreichend. Aber der Samariter war eben ein Mensch, der einen Mitmenschen in Not sah. Was mir auch immer wieder mal auffällt bei manchen Verkündigungen, das Handeln des Samariters als solches ist noch kein Konzept für Missionsarbeit oder für diakonisches Handeln, also im Sinne von kirchlicher Diakonie. Gell, der war keiner von denen, war Christ. Der Levit nicht, der Priester nicht, der Samariter nicht. Das war noch bevor es Christen gab. Das gibt als solches, so löblich das Handeln ist, aber noch keine Missionsstrategie her. Man wird auch dieses Beispiel missverstehen, wollen wir da herauslesen, dass es bei unserem Engagement vor allem und hauptsächlich um äußere Hilfe ginge. So müssen wir es machen. Nicht lang schwätzen, handeln. Das gibt aber der Text nicht her. Und das vorbildliche Handeln des Samariters taugt auch nicht als Beweis oder als Argument für die Rechtfertigung aufgrund der Werke. Weil er dem Käufer hat, ich sage es jetzt mal ganz platt, gell, weil er dem Käufer hat, kommt er in den Himmel. Weil er so gute Werke tut, hat er es geschafft. Das können wir hier nicht daraus entnehmen. Das ist kein Argument für Werkgerechtigkeit oder für Erlöstwerden aufgrund unseres wohltuenden sozialen Verhaltens. Das wäre diesem Text da mehr hineingelesen, als was drin steht. Natürlich hat er das zusammengefasst, Gott liebe, den Menschen, den Nächsten lieben, wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Aber es ist keine Gerechtigkeit aufgrund des Handelns. Denn wir wissen auch nicht, ob der Samariter das alleweil gemacht hat oder nur da. Vielleicht hat er auch hinterher gesagt, oh Mensch, jetzt kommt es nicht mehr zu dem Geschäftsabschluss. Jetzt habe ich 2 Tage verloren. Gell, das mache ich nicht mehr. Wir wissen es nicht. Steht aber auch nicht drin, dass er das professionell gemacht hat und so unterwegs war. Und dieser Text hier ist auch kein Argument für ein verkündigungsloses Predigen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass Leute sagen, ich predige mit meinem Leben. Aber Hand aufs Herz, wie lange dauert es, bis irgendjemand, Kassiererin irgendwo, irgendjemand auf der Bank, den man ab und zu sieht, irgendeine Sprechstundehilfin oder wie man die heute nennt, irgendjemand, der vor dem Edeka sitzt, wie lange dauert es, bis uns jemand anspricht und sagt, du bist doch bestimmt Christ. Gell? Ich kann es ablesen, wie du sprichst, wie du gehst, was du einkaufst. Wie oft habt ihr das erlebt? Na, im Ernst, gell? Vielleicht beim Arbeitskollegen, wo man jeden Tag 7 Stunden zusammen schafft. Oder wenn dann Sätze fallen, gell? Notfalls predige auch mit Worten. Das ist total unchristlich. Gell? Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Wir schämen uns des Evangeliums nicht. Dann zu sagen, wenn es notwendig ist, noch kannst du auch mal etwas sagen. Das ist nicht christlich. Das ist eine Ausrede. Es gibt Fälle, wo das zutrifft. Ich habe einen Bekannten, der im Jemen als Missionar ist. Wenn der so viel verkündigen würde, wie in seinem Herzen ist, der wäre schon 5-mal verschossen worden. Gell, da geht es nicht im Jemen. Der unterrichtet an einer Hochschule. Gell, der wird sich hüten, im Unterricht, bei den Vorlesungen nur einmal den Namen Jesu zu nennen. Auch wenn dann Studenten privat, und da ist er äußerst vorsichtig. Das ist aber eine ganz andere Sache. Wir wohnen nicht im Jemen. Es ist grausig, wenn man das liest, was dort alles geschieht. Also nie sagen, ja, predige notfalls auch mit Worten. Das ist nicht christlich. Das widerspricht dem Missionsbefehl Jesu. Das Evangelium ist deutlich. Und da lernen die Leute sehen, wenn sie erweckt werden, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Wenn sie bloß sagen, da, der Fritz und der Franz, das sind klasse Kerle, die gehen auch in die Kirche, das redet noch niemand. Also ich finde das sogar gefährlich, wenn man sagt, man braucht nichts verkündigen. Ich lebe halt so, dass es Leute sehen. Natürlich soll unser Leben nicht unserer Botschaft widersprechen. Gell? Dass Leute ganz unterschiedliche Leute vor sich haben, sonntags nach der 7. und montags frühmorgens ab der 7. im Betrieb, das ist klar. Diese liebende Zuwendung überschreitet jedenfalls Grenzen. Es ist ein Wagnis in gewisser Weise, sich jemandem zuzuwenden, wo man nicht weiß, auf was es hinausgeht. Aber der Samariter ist dem Niedergeschlagenen der Nächste geworden. Er hat konkret Barmherzigkeit geübt. Wo wir was für unsere Arbeit rausnehmen können und Impulse nehmen können, wenn wir das weiterdenken in unsere Lage, in unsere Zeit hinein, neben der allgemeinen Hilfe, die wir jemand bieten können, wenn zum Beispiel einer ausrutscht, weil nicht recht gestreut war im Winter, gell, und man hilft der Oma wieder auf die Fies und tut das, was sie kauft hat, wieder in die Taschen rein, da brauchen wir keine besondere Ausbildung. Aber neben der allgemeinen Hilfe braucht es von unserer Seite als Gemeinde Jesu gabenspezifische Hilfsangebote. Jeder hat eine oder mehrere Gaben bekommen, auch Geistesgaben, Befähigungen, dass man die einsetzt. Das sieht nicht bei jedem gleich aus. Die 112 kann jedes von uns anrufen, wenn es irgendwo brennt. Aber nicht jeder kann dann Löschangriff starten. Das ist gefährlich. Oder wenn jemand in den Neckar fällt und ich wäre selber Nichtschwimmer, da hopfe ich nicht einfach hinten rein. Gell? Wenn ich eine laute Stimme habe, da rufe ich gleich, komm schnell. Es wird nicht erwartet, dass jeder alles kann, in jeder Situation helfen kann. Das macht auch kein Doktor. Was wird man da überwiesen an den Orthopäden, den Urologen, den Kardiologen, was weiß ich? Einfach weil das klar ist, es kann keiner alles. Es kann auch keine Gemeinde, keine Gemeinschaft, kann alle Not behandeln oder abdecken. Ja. Geht nicht. Das sind wir zu schwach dazu. Manchmal ist sogar kontraproduktiv, wenn man meint, man kann helfen und kann es aber letztlich nicht. Ich bin kein Doktor. Ich war mal dabei und kenne auch Leute. Einen Luftröhrenschnitt würde ich vielleicht noch hinkriegen. Ich weiß, wo es ist. Ich kann es fühlen. Das würde vielleicht noch gehen, also wenn die Not ganz groß ist, bevor jemand verstickt. Aber ich habe kein Taschenmesser dabei, das ist noch schon wieder das Problem. Aber das würde vielleicht noch klappen. Und Herzmassage, okay. Oder der Defi schnell nehmen, da steht ja drauf, was man machen will. Der leitet einen ja da durch, die einzelnen Schritte. Aber dann ist es auch schon aus. Ich bin kein Doktor, ich bin kein Notarzt. Wenn ich meine, ich könnte alle helfen, dann bin ich keine große Hilfe. Also Stichwort gabenspezifische Hilfe. Und da können wir uns als Gemeinde ergänzen. Und das, was wir als Gemeinschaft auf die Füße stellen können, da gibt es ein psychologisches Problem. Dort sind es grausige Erziehungsprobleme in einer Familie. Dort ist jemand abgerutscht in Alkoholmissbrauch. Man kennt sich nicht bei allem aus. Aber vielleicht hat jemand besondere Erfahrung mit dem Problem. Dann kann man sagen, du, könntest du dort mal vorbeigucken? Also gabenspezifisch, von unserer Erfahrung her, vielleicht von unserer Ausbildung her. Weil helfen, ohne dass man helfen kann, das kann auch gerade ins Gegenteil umschlagen. Das heißt auch, unsere Hilfe ist oft zeitlich begrenzt und wird in ganz wechselnden Situationen aktiv. Wenn ich jemand helfe, heißt es nicht, dass ich die nächsten 20 Jahre an der Seite des Menschen sein muss. Dass ich diese Familie oder diesen Menschen fortan begleite über zig Jahre hinweg. Unsere Hilfe ist oft oder meistens zeitlich begrenzt. Denn angenommen, jemand von uns ist ausgebildet als Schuldenberater oder Beraterin. Da ist ja gerade gut, wenn man jemanden vielleicht bloß ein Jahr begleitet, immer wieder zurechthilft und sagt, wie man mit dem Geld umgeht oder was man noch machen könnte. Und so ist es fast bei allem. Ich habe im Diesener Tal mal eine Familie betreut, die sind nicht evangelisch, und fast 4 Jahre lang, fast jede Woche einmal hingegangen, eine Bibel studiert, 1000 Fragen, die da auf mich eingeströmt sind. Und dann gab es familiäre Probleme, ich will es nicht näher ausführen, körige Sachen. Ja. Aber nach ungefähr 4 Jahren hat sich der Kontakt irgendwie ausgedünnt. Gell? Da ging es deswegen nicht und da war mal Kopfweh und da ist mal jemand zu Besuch gekommen und so weiter und so fort. Und ja, haben wir gesagt, du ruft an, gell, wenn es wieder geht. Und jetzt ist die Frequenz immer weniger geworden und seit 1,5 Jahren nichts mehr. Aber ich bin überzeugt, ich bin in der Situation nicht untreu geworden. Weil unsere Hilfe ist sehr oft zeitlich begrenzt. Manchmal bloß einen Tag. Manchmal 2, 3 Tage, wie da bei dem Samariter. Manchmal ein Jahr der Begleitung. Wir dürfen uns da nicht verrückt machen, wenn wir so eine Beziehung hatten. Wenn sie eigene Kinder sind, also das ist noch was anderes. Aber jetzt Außerstehende, also nicht Verwandte. Und die Beziehung, die hört irgendwann halt auf. Das ist auch keine Undankbarkeit von den Leuten, mit denen man ein Stück Weg gegangen ist. Das heißt, wir haben wieder Freiheit, andere Aufgaben anzugehen. Die Leute bleiben nicht unsere Nächsten. Manchmal werden sie nach kurzer Zeit unsere Übernächsten. Und man kann auch dem Herrn dankbar sagen, danke, dass du mir geholfen hast, in den 3 Monaten da einen Unterschied zu machen. Jetzt zeig mir, was ich als Nächstes machen soll. Wenn wir zum Doktor gehen oder wenn wir ins Krankenhaus gehen, da dem uns ja auch nicht einmieten als Seniorenwohnung im Krankenhaus. Da bleibe ich, da ist schön. Gell? Die Zeit der Behandlung, die Zeit der Hilfe ist begrenzt und dann geht's weiter zum Nächsten. Und schlussendlich, manchmal muss Hilfe auch abgebrochen werden. Wer sich da auskennt, Borderline-Syndrom, ich weiß nicht, wer sowas kennt, aber was es bedeutet, psychische Beeinträchtigung, oft durch Traumata zustande gekommen, unterschiedlich, wo sich dann vielleicht der, mit dem er sich da abgibt, dem er begleitet, zu eng an den, der hilft, fesseln möchte, oder wie soll man das sagen? Ich hatte in meinem vorherigen Bezirk jemand, der war damals 37, 38 Jahre alt. Und der kam, der wollte reden, natürlich macht man das, was man kann. Und ich habe dann auch gelesen zu dieser Beeinträchtigung. Und eines Tages, da kommt er doch daher und sagt, du bist jetzt mein neuer Papa. Das ist typisch, gell, für Borderline-Erkrankte. Du bist jetzt mein neuer Papa. Du bist jetzt da, wo ich meinen Anker setze. Gell. Und da kann man auch, oder denke ich, da muss man auch, um nicht auch die Krankheitssymptome zu verstärken und ihm einen Bärendienst zu tun, auch aufhören und sagen, nichts für ungut, aber ich habe da eine Adresse, ich kenne da einen Psycholog, dahinter in der Wohnung oder so ähnlich. Gell. Das kann auch vorkommen. Und jeder, der mit beeinträchtigten Leuten arbeitet oder zu tun hat, weiß, wie das ist. Muss gar nicht Borderline sein. In der Kreuznacher Diakonie damals, da haben wir einige in der Gemeinde, die mit beeinträchtigten Leuten unterschiedlicher Art zu tun hatten. Gell, die haben sich gehütet, ihre persönliche Adresse rauszugeben. Ja, weil da kriegst du keine Luft mehr. Wenn du da so eine ganze Gruppe leidest, gell, und die wissen, wo du wohnst, da kriegst du keine Luft mehr. Aber haben wir den Mut, bei alledem, bei allem Engagement, bei allem Beten, Herr, zeig mir doch, wo ich jetzt konkret helfen kann, mit dem, was ich kann, wo du mich begabt hast, dass wir da hellhörig bleiben, aufmerksam bleiben, vielleicht auch als Gemeinschaft, als Kirchengemeinde, als Familienverband vielleicht, da saget auch, ich habe den Eindruck, mir solltet jetzt bei der und der Arbeit da einsteigen. Gell? Die kommen jetzt streich mit den Herausforderungen. Gell, dass wir da ein mobiles Einsatzkommando bleiben und nicht sagen, das hat letztes Jahr gut geklappt, das machen wir die nächsten 15 Jahre genauso. Gell? Das wäre verheerend. Gell? Letztendlich ist unser Herr der große Helfer in der Not, der sich mehr, als wir es je könnten, um die einzelnen Leute bemüht. Das war mir schon oft ein Trost. Herr, du hast die Person viel lieber, als ich es je könnte. Und da sind wir beim Gebet dann. Ja. Viele Dinge, auch Gespräche, das hört einmal auf bei den Leuten. Da kommen wir an die Grenzen, da haben die Leute keine Geduld mehr vielleicht. Aber in der Fürbitte kann man Leute weiter begleiten. Also der barmherzige Samariter, ein mobiles Einsatzkommando. Ja, unterwegs in dieser Welt, nicht mit verbundenen Augen, nicht bloß Prinzipien geleitet, sondern durch Gottes Geist und mit unserem Herz und einem gesunden Menschenverstand offen für den, für jenen, wie der Herr da Begegnungen schenkt. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du es bist, der nicht möchte, dass die Menschen verloren gehen, sondern dass sie sich bekehren, dass sie leben. Habe Dank, dass wir da nach unseren Möglichkeiten mithelfen dürfen, dein Evangelium weiterzugeben, auch praktisch zu helfen, wo es angebracht ist, wo wir es können. Habe Dank, dass dein Evangelium läuft. Mach uns, Herr, und behalte uns als Boden deiner Hoffnung, deiner Herrlichkeit, auch in den Orten, wo wir wohnen, dass wir Salz und Licht sind, dass wir uns des Evangeliums nicht schämen, dass wir Zeugnis sind für dich und für deine große Menschenliebe. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.